Hallo und herzlich willkommen zurück bei Und Semikolon, dem kleinen literarischen Podcast. In der ersten Folge des neuen Jahres beginnen wir eine Doppelfolge und reisen einmal quer durch Europa.
Der Koffer. Und hier sehen Sie das wahrscheinlich berühmteste Gepäckstück unserer schönen Stadt. Mit einem zufriedenen Lächeln und ausladenden Händen, so groß wie Suppenteller, wies der schnauzbärtige Museumsführer auf einen Glaskasten hin. Ein Sonnenstrahl suchte sich seinen Weg durch das Fenster gegenüber und ließ den Glaskasten funkeln, als ob es im Scheinwerferlicht stünde. Die Kinder um den Herrn herum reckten ihre Näschen und stellten sich auf die Zehenspitzen. Das helle Licht, das den noch jungen Frühling ankündigte, blendete sie etwas. Als die Konturen des Objekts sich ihren Blicken gegenüber schärften, verzogen einige der Mädchen den Mund, als seien sie enttäuscht. Es war doch einfach nur ein Koffer. Ein alter, grüner Lederkoffer, der, sein Maul weit aufgerissen, da vor ihnen lag. Sein Schlund zeigte nichts als staubansetzende Leere. Einige Staubwölkchen schimmerten sogar um den Koffer herum. »Nein, das ist nicht irgendein Koffer, Kinder!« Der Museumswärter schlug scheinbar stolz seine Fersen aneinander. Es ranken große Geheimnisse um den Koffer, wisst ihr. Er stammt vermutlich aus den 1960er Jahren und wurde von einem Gastarbeiter nach Deutschland gebracht. Jedenfalls munkelt man das. Mehr ist von diesem geheimnisvollen Einzelstück leider nicht bekannt. So, und nun kommen wir zu der einzig uns erhaltenen rosé-goldenen Badewanne, in der sogar unser werter Herr König Franz I. höchstpersönlich seine majestätischen Füße geschrubbt haben soll. Ach, was sag ich, sich hat schrubben lassen, natürlich. Schnell wandten die Kinder den Blick ab von dem monströsen grünen Maulungeheuer und schwirrten dem Museumsführer aufgeregt wie junge Wölfe hinterher. Doch ein Junge war nicht mehr dabei. Sein Blick blieb an dem grünen Ungetüm hängen, sah ihm direkt in den Rachen, als würde er da etwas suchen. Er drückte sich sogar sein kleines Näschen an der Scheibe platt. Er war ganz fasziniert von diesem Koffer, so voller Geheimnisse und ungeahnter Herkunft. Ihm gefiel das dunkel schimmernde Grün des Leders. Es war alt und speckig, doch irgendwie auch edel. So einen Koffer hatte er noch nie gesehen. Heute waren sie alle schwarz oder grau und rollten ohrenbetäubend über das Kopfsteinpflaster der Stadt. Doch dieser hier schien ein spannendes Dasein geführt zu haben, auf langen Reisen gut gekleidete Menschen mit Trenchcoat und Schlapphut begleitet zu haben. Wem mochte dieser Koffer wohl gehört haben? Woher brachte dieser jemand ihn mit und was bewahrte er in ihm auf? Der Junge schloss die Augen und hielt den Atem an. Er hatte das Gefühl, der Koffer wollte ihm etwas erzählen. »Ach, Beppino, du kannst doch nicht einfach so gehen!« Valentina saß auf dem Bett und sah Giuseppe beim Packen zu. Sorgfältig stapelte er die von seiner Mama frisch gebügelten weißen Hemden und weißen langen Unterhosen in den Koffer, der weit aufgeklappt vor ihm auf dem Bett neben Valentina lag. »Komm, Valenti, versteh doch, das ist die Chance, und nenn mich nicht immer Beppino!« Er hasste es, wenn sie ihn bei diesem Namen nannte. Er war nur ein Jahr jünger als seine Schwester und bei diesem Namen fühlte er sich immer noch klein und ihr unterwürfig. Normalerweise konnte er ihr keinen Wunsch abschlagen. Angestrengt vermied er es, in ihre schönen, traurigen Augen zu blicken, damit er sich nicht doch noch umentschied. »In Deutschland gibt es mehr Arbeit als Menschen. Sie rufen uns sogar dringendst an, aus Süd, West und Ost zu ihnen zu kommen und mit anzupacken. Ich werde ein Vermögen verdienen.« Aus dem Augenwinkel sah er ihren Schmollmund. »Und dann kann ich ja versuchen, euch auch noch nach Deutschland zu holen. Odio Beppi, ich will doch nicht von hier weg, was soll ich denn da?« Sie stampfte mit den Füßen auf. »Ich habe meine ganzen Freundinnen und Cousinen hier und ohne Enzo könnte ich nicht...« »Wart mal ab, er ist vielleicht der Nächste, der geht.« »Sag sowas nicht, porca miseria.« Er mochte es nicht, wenn sie solche Kraftausdrücke benutzte. Aber so war sie nun mal. Klein und zart, aber auch etwas derb und aufbrausend, wie alle Bauern in diesem Kaff. Giuseppe hatte genug davon. Er wollte raus hier. Er wollte die Welt sehen und dann noch Deutschland, das Land des rasenden Fortschritts mit den schnellen VWs, BMWs und Porsche und großer, blonder Frauen. Seine Entscheidung stand längst fest. Er schlug den Deckel des eher spärlich eingepackten Koffers zu und schnallte die Gurte links und rechts fest. Das Einzige, was dem Koffer etwas Gewicht verlieh, waren die frisch gebackenen Brote, Hörnchen und Kekse seiner Eltern, die Tag und Nacht in der Backstube standen und schwitzten, so wie die verbeulte Kanne, abgefüllt mit zuckersüßem Espresso. So süß, dass es einem den Mund zusammenzog. So wie Giuseppe es mochte. Bitterschwarz, stark und knallig süß. So, Giuseppe nahm den Koffer in die Hand, wobei er fast etwas zur Seite schwankte, so leicht war er. Andiamo, es kann losgehen. Lange winkten sie ihm noch hinterher. Die ganze Familie Mascolo hatte ihn bis zum Hafen in Messina begleitet und sie alle standen nun da, mit den Armen schwenkend und ihm Worte zurufend, die Giuseppe nicht mehr verstand. Der starke Wind der Küste hatte die Worte mit sich getragen. Seine Schwester wedelte ihm mit einem weißen Spitzentaschentuch hinterher. Er war froh, dass er nicht ihre Tränen sehen konnte. Das Schiffshorn dröhnte und der Boden unter Giuseppes Füßen schwankte auf und ab. So sehr er sich wünschte, in die weite Ferne zu gelangen und sich im Nichts aufzulösen, so sehr war er doch auch angespannt und voller Angst. Er hatte seine Insel Sizilien noch nie verlassen. Eigentlich wusste er gar nichts von der Welt da draußen. Selbst die Weltstadt Rom hatte er nie gesehen. Was würde ihn da draußen wohl erwarten? Würde er gute Arbeit finden? Würde er Freunde finden? Verloren stand Giuseppe an der Reling und schaute sich um. Er ging auf einen kleinen Stand zu, wo sich ein paar Leute drängten. Der schwere Duft von fettigem Essen schien sie anzuziehen wie Honigbienen vom Nektar. »Arancini, leckere Arancini, die besten von ganz Sizilien, esst von den besten, die ihr bekommen könnt. Wer weiß, wann ihr eure Insel wiedersehen werdet.« Giuseppe erschrak etwas. Er tat es dem Bienenschwarm gleich. Viele junge, motivierte Männer, ebenfalls mit halbleeren Koffern in der Hand, erlaubten sich ein letztes, genüssliches Mahl, bevor es raus in die Welt der harten Arbeit ging. Giuseppe kaufte sich eine große, goldenbraun frittierte Arancino und biss herzhaft hinein. Das Fett triefte heraus und ein paar Reiskrümel klebten ihm an der Unterlippe, doch er war glücklich und atmete auf. Was für ein Geschmack! Was für eine Luft, die ihm die Sinne benebelte! Was für ein Gefühl der Freiheit! Die Rufe des Verkäufers, das Aufstampfen der jungen Männer, das Kreischen der Möwen, alles schien in den Hintergrund zu geraten. Er nahm die Geräusche nur noch dumpf wahr und hörte auf das laute, glückliche Pochen seines Herzens. Den ledernen Griff des Koffers, der sich an seine Hand schmiegte, hielt er ganz fest. Den Koffer, der alles enthielt, was er besaß. Den Koffer mit so viel Liebe darin. Der Junge schloss die Augen und hielt den Atem an. Er hatte das Gefühl, der Koffer wollte ihm etwas erzählen.
»Ihren Fahrschein bitte!«
Ein junger Mann mit brauner Fellmütze stand im Abteil und ließ Olga zusammenzucken. Schläfrig öffnete sie ihre Augen und blickte auf eine leere Handfläche, die sich ihr entgegenstreckte. Sie hob die schweren Augenlider. Der durchdringende, scharfe Blick des jungen Mannes in Uniform zeugte von seinem Stolz, seiner Tatkraft, doch auch von einer stürmischen Ungeduld, seinen Pflichten nachzukommen. Schnell reichte Olga ihm ihren Fahrschein. »Spasiba, eine schöne Fahrt wünsche ich Ihnen.« Der junge Schaffner nickte ihr und den anderen Fahrgästen des Abteils zu und eilte durch den Flur des Waggons, pflichtbewusst und aufrecht, schreitend, um die nächsten Fahrscheine abzunicken. Olga schaute sich um. Wie lange war sie schon gefahren? Die Sonne hing bereits hoch am blauen, wolkenlosen Himmel. Ihr gegenüber saß eine vierköpfige Familie. Die Kinder schliefen fest. Der kleine Junge mit dem Kopf auf dem Schoß der Mutter, das etwas größere Mädchen auf dem Boden zwischen ihren Füßen. Die Frau hatte zwei eng geflochtene, tiefschwarze Zöpfe und pausbäckige, rötliche Wangen. Leise summend schaute sie aus dem Fenster und streichelte das rabenschwarze Haar ihres Jungen. Der Vater saß mit dem Kopf an die Wand angelehnt, sein Blick war müde. Sein Kopf wackelte beim Rattern des Zuges leicht hin und her. Er trug eine Wollmütze. Überhaupt war die ganze Familie eingepackt und eingewickelt in Wolle und Fell. Sie waren schmutzig und schienen sehr erschöpft. Sie hatten alle sehr schmale Augen, schienen wohl von der chinesischen Grenze zu kommen. Sie waren also schon um einiges länger unterwegs als Olga. Wie groß dieses Land auch war. Sie war schon seit Stunden in diesem Kasten unterwegs. Felder, Bäume, Wälder, Berge, Wiesen, Wüsten, Bahnhöfe, winkende Menschen, herbeieilende Passagiere und streunende Hunde rasten an ihr vorbei. Ihre Augenlider wurden wieder schwer und fielen ihr zu. Sie lauschte dem Klappern der Abteiltür, dem Rauschen und Zischen des Zuges, dem leisen Summen der Frau. Bis auch das verstummte. Während sie döste, blitzten Fetzen von Erinnerungen vor ihrem inneren Auge auf. Ihre Mutter war dagegen gewesen. Sie zeterte, sie schrie und sie schlug auf den Tisch ein. Sie weinte und schluchzte sogar. So hatte sie ihre Mutter noch nie gesehen. Ihren Vater interessierte die Sache nicht besonders, wie immer. Er zuckte nur mit den Schultern, drehte sich mit seinen schmutzigen, dicken Fingern eine filterlose Zigarette, trat vor die Tür, brummte nur und blies Rauch aus seinen Backen. Sie meinte, ein leises Schnaufen zu hören, ein Stöhnen, doch kein Widerstand. Olga war schon immer ein Dickkopf gewesen. Sie wusste nicht, woher sie das hatte. In ihrer Familie war diese Eigenschaft nicht üblich. Manchmal fragte sie sich, ob sie nach der Geburt nicht vertauscht worden und bei der falschen Familie gelandet war. Sie waren sich so fremd. Ihre Eltern waren einfache Bauern, hatten weder Ahnung noch Interesse am Rest der Welt. Hauptsache, die Mäuler der Kinder wurden gestopft und der Ofen geheizt. Es war im Winter sehr kalt bei ihnen, viel zu kalt. Im Winter fror sogar der Atem in der Luft in Eiskristallen. Als Kind hatte Olga diese Kälte geliebt, diesen Schnee, dieses in der Sonne glitzernde Eis, diese Weite. Doch nun erschien ihr diese Weite bloß als weite Leere. Sie empfand die Unendlichkeit der schneeweißen Berge, der Nadelwälder und langen Nächte als beklemmend und einengend.
Und wie Olgas Reise weitergeht, hören wir beim nächsten Mal. Dann gibt es den zweiten Teil der Kurzgeschichte »Der Koffer« von Melanie Rahimpur, gelesen von Dominik Hartmann. Melanie lebt in Mainz, unterrichtet Sprachen und schreibt. Zum Reisen hat sie schon sehr früh eine sehr besondere Beziehung gehabt.
Das war schon ein sehr, sehr prägend für mich, Eltern zu haben aus zwei verschiedenen Kulturen, die zwei verschiedene Sprachen gesprochen haben, aber nicht nur sprachlich, also wörtlich, sondern auch in ihrem ganzen Sein sind einfach immer wieder zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinander geprallt.
Mels Familienkonstellation ist wohl eins dieser Beispiele, wo man sich fragt, das kann doch eigentlich nicht passiert sein, aber genau aufgrund der Reiseliebe gibt es Mel überhaupt.
Die beiden haben sich selbst in Frankreich beim Studium kennengelernt. Mein Vater kam aus kommt aus der Pfalz, wobei mein Opa aus Böhmen geflogen kam, das war sein Vater, und meine Mutter aus der Karibik, aus Guadeloupe. Das ist eine Insel, die wird auch Schmetterlingsinsel genannt, wegen ihrer Form, die bis heute noch zu Frankreich gehört. Und sie selbst ist dort aufgewachsen mit einer Mutter weißer Hautfarbe aus Paris, aus dem Kleinbürgertum, und einem Vater schwarzer Hautfarbe, der als Fischer arbeitet oder gearbeitet hat.
So eine Konstellation ist natürlich vor allem auch für Kinder nicht immer einfach, und Mel erinnert sich durchaus auch an schwierigere Momente, an Streit und an Diskussionen. Aber insgesamt hat sie ihre Kindheit doch sehr bereichert und positiv geprägt. Und gerade die Liebe zum Reisen war immer da.
Meine Eltern sind beide auch gerne gereist und sprechen beide mehrere Sprachen. Und dadurch habe ich das geerbt, diese Freude und die Lust am Reisen und am Sprachenlernen.
Und diese Lust ist neben dem Schreiben wahrscheinlich ihr größtes Hobby. Sie spricht mehrere Sprachen fließend und unterrichtet diese
das
auch.
Das ist etwas, das mich bis heute sehr prägt. Ich versuche immer noch nebenbei Sprachen zu lernen oder eben zu reisen, wenn ich kann. Und meistens besuche ich dabei Menschen, also Freunde, die ich kenne, oder reise mit Freunden, die von dort kommen. Und habe dann dadurch auch die Möglichkeit, Land und Leute sehr nah kennenzulernen. Und das ist mir beim Reisen ein großes Anliegen.
Sie interessiert sich beim Reisen vor allem für die Leute und deren Sprache.
Dann versuche ich zumindest immer ein paar Brocken zu lernen, also guten Tag zu sagen, danke, bitte, solche Dinge eben, dass man zumindest versucht, irgendwie sich etwas anzupassen.
Und dann wirft sie sich voll ins Getümmel, geht tanzen, hört die Musik, isst das Essen.
Ja, und einfach mit eigenen Augen sehe und erlebe, wie die Menschen dort leben. Das interessiert mich am meisten eigentlich, wenn ich reise.
Mit den eigenen Augen sowas zu sehen, ist momentan leider schwierig. Und genau deshalb machen wir ja auch so ein bisschen diese Reisen im Kopf. Und Melanie hat da einen kleinen Tipp von ihrer Mama.
Also sie hat mich dazu inspiriert. Und zwar, dass eben auch das Reisen im Kopf sehr gut möglich ist. Und
denn natürlich sollte man auch zu anderen Zeiten sein Reiseverhalten manchmal hinterfragen.
Sie selbst zum Beispiel, ist jetzt ganz unabhängig von Corona, hat gesagt, dass sie einfach nicht so viel fliegen möchte und dass sie das nicht in Ordnung findet, wenn man durch die halbe Welt fliegen kann, weil es eben auch sehr viele Menschen gibt, die das eben nicht können, allein schon finanziell, mal ganz abgesehen von dem Klimawandel.
Darum reist Mels Mutter jetzt etwas anders.
Und auf jeden Fall meinte sie, dass sie wunderbar im Kopf reisen kann, eben durch Erzählungen von Freunden, die aus anderen Ländern kommen, oder auch durch Geschichten, durch Literatur.
Und genau das ist ja die Idee dieser zweiten Staffel von Und Semikolon.
Es ist ja auch Tatsache, wenn man eine Geschichte liest, die in einem anderen Land spielt, dann ist man im Kopf, ist man im Prinzip dort. Dann ist man vor Ort und man lernt einiges über die Kultur und die Menschen und das Essen und ja, es ist im Prinzip wie eine Reise und das ist auch ein Grund, warum ich das auch gerne in meinen Texten mache, dass ich meine Figuren reisen lasse oder dass meine Figuren aus anderen Ländern, Kulturen stammen und dadurch diese Reisen im Kopf auch möglich sind. Und das ist schon eine sehr schöne Sache. Man kann eigentlich reisen, wohin man möchte, ohne sich vorzubewegen.
Unbedingt. Einmal um die ganze Welt und dann noch einmal. Mit Mel reisen wir bei der nächsten Folge von Und Semikolon noch weiter. Für heute beenden wir die erste Podcast-Reise in diesem Jahr. Ich wünsche euch weitere Reisen im Kopf, auf dem Papier und zwischen den Buchdeckeln. Bis zum nächsten Mal bei Und Semikolon. Die heutige Reise wurde geschrieben von Melanie Rahimpur in der Geschichte Der Koffer, gelesen von Dominik Hartmann. Die Musik war wie immer von Sam. Schön, dass ihr mitgereist seid. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Charlie.